Deutschlandfunk, der Tag.
Es gehört zur Demokratie, dass sich Mehrheitsverhältnisse ändern. Regierungen und ihre Politik stehen immer wieder zur Abstimmung. Das ist das selbstverständliche Wesen der Demokratie. Aber eines steht nicht zur Abstimmung. Das sind die Regeln unseres Zusammenlebens und die Werte unseres Grundgesetzes.
Das hat Friedrich Merz gestern gesagt bei seiner Pressekonferenz zu seinen Schlussfolgerungen aus Sachsen-Anhalt. Politisch ist nach wie vor fast alles unklar. Wie will die AfD jetzt vorgehen? Mit dem sehr starken Wahlergebnis, den fast 44% und einem deutlich geäußerten Willen zur Macht, aber eben ohne Mehrheit der Mandate und weitgehend auch ohne die Aussicht auf Partner, weil sich fast alle anderen Parteien Sorgen darum machen, dass die AfD an Demokratie und Rechtsstaat sägen will. Was genau sagt das Grundgesetz zu all dem denn überhaupt? Gleich dazu das Gespräch mit dem Verfassungsrechtler Alexander Thiele. Und Fachleute nennen die Ergebnisse der neuesten PISA-Studie alarmierend. Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben noch mal schlechter abgeschnitten als beim sogenannten PISA-Schock vor gut 25 Jahren. Schauen wir uns mit einem Bildungsforscher genauer an, zoomen dann aber auch nach Hamburg, wo in der Bildungspolitik seit den Nullerjahren, seit dem PISA-Schock, vieles auch funktioniert hat. Das ist der Tag am 8. September 2026. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt ist vielfach ja als Zäsur beschrieben worden. Eine in Teilen rechtsextreme Partei galoppiert allen anderen davon, bleibt knapp unter der absoluten Mehrheit, formuliert ihren Regierungsanspruch. Und Bundeskanzler Friedrich Merz war das Wahlergebnis gestern dann auch Anlass zu dieser Versicherung.
Unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
Steckt ziemlich viel drin in dieser kurzen Passage und wir schauen uns das jetzt genauer an mit Professor Alexander Thiele, Staats- und Verfassungsrechtler an der Business and Law School in Berlin, Autor auch vieler Nicht-Jura-Lehrbücher. Jetzt im Juli ist von ihm erschienen Rechtspopulismus und der demokratische Verfassungsstaat. Und auch das gehört zur Vorstellung noch dazu. Er gehört zu den vielen Juristinnen und Juristen, die schon länger für ein AfD-Verbots- oder Prüfverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht werben. Alexander Thiele, herzlich willkommen hier im Podcast Der Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man sich das so anhört, unsere Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird, so hat es Friedrich Merz gestern gesagt. Woran denken Sie da?
Also das klingt vielleicht martialischer, als es gemeint ist. Ich glaube, der Hintergrund ist vor allen Dingen, dass nochmal deutlich gemacht werden sollte, dass insbesondere die Welt und auch die verfassungsrechtliche Welt jetzt durch diese Vorkommnisse in Sachsen-Anhalt nicht untergehen. Es laufen die normalen Mechanismen weiter. Landesregierungen, unabhängig davon, wie sie aussehen, müssen sich an die Verfassung halten. Wenn sie das nicht tun, gibt es Möglichkeiten, dafür Sorge zu tragen, dass sie das zukünftig ändern. Und ich glaube, darauf wollte der Kanzler in seiner eigenwilligen Art vielleicht nochmal hinweisen.
Aber laufen die normalen Mechanismen, also jetzt speziell, wenn wir auf diese extrem schwierige und mit ganz vielen Fragezeichen behaftete Situation in Sachsen-Anhalt schauen? Knapp 44% für die AfD, eine Partei, von der fast alle anderen gesagt haben, mit denen arbeiten wir auf gar keinen Fall zusammen. Ein sehr starkes Wählervotum, aber eben auch dann wieder nicht ausreichend für die absolute Mehrheit. Ist das so Normalität?
Naja, also verfassungsrechtlich würde ich sagen, im Prinzip schon. Politisch vielleicht nicht, aber verfassungsrechtlich laufen jetzt die ganz normalen Mechanismen, die anspringen nach einer Wahl. Es geht jetzt darum, für eine parlamentarische Mehrheit zu sorgen. Es hat ja in letzter Zeit häufig diesen Satz vom Wahlgewinner und vom Wählerauftrag, eine Regierung zu bilden, gegeben. Verfassungsrechtlich ist der so ein bisschen zu einfach. Es gibt keinen Automatismus, dass die stärkste Fraktion immer die Regierung auch bildet. Das haben wir auch im Bund schon anders gehabt, sondern entscheidend ist in einem parlamentarischen Regierungssystem eben, dass man zunächst einmal nach Mehrheiten im Parlament sucht, unabhängig davon, wie die zusammengesetzt sind. Genau das passiert jetzt auch. Auch die AfD hat jetzt ja gesagt, dass sie die Hände ausstrecken wird, ein Stück weit widersprüchlich zu dem, was insbesondere der Spitzenkandidat vorher gesagt hatte. Aber wie das ausgeht, wissen wir schlicht und ergreifend noch nicht. Natürlich wissen wir oder können uns ausmalen, wie Konstellationen aussehen könnten und uns überlegen, was das verfassungsrechtlich bedeutet. Aber auch da gilt das, was der Kanzler gesagt hat, es bricht hier jetzt gar nichts zusammen.
Ist verfassungsrechtlich oder gibt es überhaupt verfassungsrechtlich eine Festlegung zu so einer Situation, wie wir sie haben jetzt gerade in Sachsen-Anhalt? Weil wie gesagt, es sind Verfassungsschutzämter, es gibt viele Juristinnen und Juristen, auch andere Fachleute, Publizisten, Soziologen, Politikwissenschaftler, die die AfD für rechtsextrem oder für in Teilen rechtsextrem halten. Aber wir haben nun mal die Lage, dass die eigentliche Feststellung normalerweise in Karlsruhe liegen müsste über die Frage, ob eine Partei verfassungsfeindlich ist oder nicht, ob sie verboten werden kann. Im Prinzip diese Pattsituation, die ist doch überhaupt nicht vorgesehen.
Nee, eine Pattsituation ist, sie ist schwierig, sagen wir es mal so. Auch die Verfassung von Sachsen-Anhalt kennt dafür Regelungen, insbesondere bei der Wahl des Ministerpräsidenten braucht man ja zunächst in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit, so ist es geregelt, also die Mehrheit der Mitglieder des Landtags, diese ominöse 42, glaube ich, ist es aktuell. Die hat weder die AfD noch die Gruppe der anderen Parteien, aber im dritten Wahlgang reicht ja dann die einfache Mehrheit beziehungsweise die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Übrigens zuvor muss der Landtag aber noch darüber abstimmen, ob er nach dem zweiten Wahlgang es vielleicht für besser hält, sich aufzulösen. Auch das ist nicht völlig vom Tisch. Auch das hat ja insbesondere die AfD schon angedeutet, dass das eine Option sein könnte, um dann vielleicht sogar noch stärker aus der nächsten Wahl herauszugehen. Davon abgesehen, ja, Sie haben recht, eine Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, dass die stärkste Kraft wird, hat es bisher noch nicht gegeben. Das bedeutet parlamentarisch allerdings erstmal nichts, aber was es bedeuten kann durchaus, dass an diese Situation in anderen Bereichen gewisse Folgen geknüpft werden. Wir haben das schon gesehen, Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass zum Beispiel im Waffenrecht die Zuverlässigkeit, eine Waffe zu halten, fehlen kann, wenn man unter bestimmten Voraussetzungen in der AfD tätig ist. Und das Gleiche stellt sich jetzt vielleicht auch für den Verfassungsschutz der anderen Länder, inwieweit die auch bereit sind, mit einem möglicherweise AfD-Innenminister dann Informationen etwa über die AfD zu teilen. Das wird jetzt auch vorbereitet. Da gibt es heute schon die ersten Meldungen, dass man sich überlegt, was da rechtlich denkbar ist. Also ausgeschlossen, dass an diese Einordnung rechtliche Folgen geknüpft sind, ist es verfassungsrechtlich nicht. Das heißt, da kann es Änderungen jetzt im Detail geben, aber die große verfassungsrechtliche Linie, die funktioniert jetzt erstmal ganz normal und für alle Eventualitäten sind eigentlich auch Lösungen vorgesehen.
Auch das Szenario, das Sie jetzt gerade ansprechen, zum Beispiel, dass jetzt die Innenminister möglicherweise entscheiden, aber mit einem AfD-Innenminister teilen wir überhaupt keine Informationen, kann teilweise auch auf extrem schwierige rechtliche Auseinandersetzungen dann hinauslaufen. Also Sie würden sagen, ja, das ist schon okay vorbereitet, das kann man sich jetzt mal relativ unaufgeregt anschauen?
Also ich rate generell zu einer gewissen Unaufgeregtheit. Ich glaube, Emotionalisierung hilft in diesen Bereichen selten wirklich weiter. Aber richtig ist natürlich, dass das alles erstmalige Situationen sind. Also wir haben das alles zum ersten Mal und deswegen sind auch die rechtlichen Rahmen noch nicht vollständig, insbesondere nicht verfassungsrechtlich vollständig abgesteckt durch Karlsruhe etwa. Und ja, es ist jedenfalls denkbar und nicht ausgeschlossen, dass die Innenminister vielleicht nicht jede Information des Verfassungsschutzes vorenthalten, aber natürlich solche Informationen, die also sich explizit auf Tätigkeiten der AfD und des Rechtsextremismus beziehen, weil da natürlich eine große Gefahr besteht, dass diese dann durchgesteckt werden. Auch wenn man dann natürlich unterstellen muss, dass die Landesregierung sich nicht rechtskonform verhält. Aber da gibt es natürlich eine gewisse Gefahr. Dass sie jetzt vollständig jeden Informationsaustausch kappen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es wäre vielleicht auch gar nicht sinnvoll und auch nicht unbedingt gefährlich, das zu tun. Aber gewisse Modifikationen sind durchaus denkbar. Und ob die dann am Ende tatsächlich verfassungsrechtlich, so wie sie dann ausgestaltet sind, halten, das wird dann möglicherweise die AfD auch in Karlsruhe überprüfen lassen. Da gibt es dann den Bund-Länder-Streit oder ähnliche Möglichkeiten, mit denen man dann sicherstellen kann, dass das, was da beschlossen worden ist, auch verfassungsrechtlich hält. Und das ist der erstmal normale Weg, wenn Bund und Land sich beispielsweise streiten. Also ich bin, was die, ich sage, Funktionsfähigkeit noch der Institutionen angeht, vergleichsweise entspannt. Ich glaube, da wird sich etwas finden. Die zentralen Probleme sind wirklich politischer Natur. Also wie verhält sich die CDU jetzt? Wird es sie zerreißen? Wird es Leute geben, die überlaufen, in Anführungsstrichen, oder nicht? Was macht das BSW? Aber all das ist eigentlich nicht auf der verfassungsrechtlichen Ebene wirklich angelegt, sondern ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Politik, an die wir uns, glaube ich, auch zunehmend wieder werden gewöhnen müssen, dass die nicht ganz so locker flockig vor sich herläuft, sondern dass es auf Landesebene auch ein bisschen hitziger wird.
Und von der Politik gehe ich jetzt mit Ihnen aber dort nochmal rüber zur Juristerei, weil manchen bei den Worten Verhalten von Friedrich Merz, also bei dem Versprechen, die Bundesregierung werde dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird, da sind manchen auch sozusagen jetzt juristisch ziemlich krasse Spezialfälle eingefallen, wie zum Beispiel dieser sogenannte Bundeszwang, Artikel 37 Grundgesetz. Was genau ist das?
Ja, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik auch noch nicht gegeben, ist aber eine ganz normale oder relativ normale Regelung, jedenfalls in Deutschland historisch, wenn man sich die verschiedenen Verfassungen anschaut. Wir haben einfach sehr streng getrennte Räume verfassungsrechtlich zwischen Bund und Ländern. Das ist einfach auch sinnvoll, ist eine Form von Gewaltenteilung. Der Bund vollzieht seine Gesetze beispielsweise nicht selbst, sondern das machen die Länder und zwar autark im Prinzip. Das Problem, was bei so einer Trennung natürlich aufkommt, ist genau das, was wir jetzt oder was manche befürchten, dass nämlich das Land dann möglicherweise seinen Pflichten nicht nachkommt und dann der Bund eigentlich keine wirkliche Handhabe hat. Und genau für einen solchen Fall strukturell wirklich bedeutsamer Verfassungsverstöße, die das bundesstaatliche Gefüge so ein bisschen durcheinander wirbeln. Dafür gibt es jetzt den Bundeszwang. Das heißt, dann kann der Bund, Achtung, aber mit Zustimmung des Bundesrates, also die Länder sind beteiligt, die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um das Land wieder auf den Pfad der Verfassung zu bringen, so könnte man es sagen. Das hat es bisher noch nicht gegeben und das wird es auch jetzt in Sachsen-Anhalt nicht unbedingt geben, sondern zu erwarten ist, dass einzelne Verfassungsverstöße, die möglicherweise aufkommen, erstmal in Karlsruhe geklärt werden, was im Zweifel auch sehr, sehr schnell gehen würde.
Also beim Bundesverfassungsgericht, wo normalerweise die Bundesregierung ja dann ehrlicherweise auch überhaupt nichts damit zu tun hat. Also was könnte das sein, diese Fälle, von denen Sie sprechen, denn jetzt sozusagen der verfassungsrechtliche Normalfall, dass ein, oder was heißt Normalfall, also der Fall, der relativ häufig vorkommt, dass ein Gesetz verabschiedet wird, das dann verfassungswidrig ist, das ist ja eingeübt, aber diese Fälle, diese besonders krassen, die Sie meinen, was könnte das sein?
Also Sie haben völlig recht, es ist eingeübt, klingt natürlich so ein bisschen, als wäre das sozusagen gang und gäbe, kommt ständig vor, aber eingeübt meinen Sie, dass die juristischen Sanktionen dann eigentlich relativ klar sind, man kommt dann irgendwie am Ende zum Verfassungsgericht und kann das überprüfen lassen. In der Tat, darum geht es auch im Kern nicht. Aber denken wir beispielsweise eben an den Vollzug von Gesetzen. Bundesgesetze vollziehen sich eben nicht von alleine. Man denke entweder an zum Beispiel jetzt Regelungen zum Asylrecht oder man denke vielleicht auch an ein ganz anderes Beispiel, ein neues Klimaschutzgesetz, was gemacht wird. Und die AfD hat ja, ich sag mal vorsichtig, gewisse Schwierigkeiten mit dem menschengemachten Klimawandel. Und in diesem Klimaschutzgesetz stehen jetzt bestimmte Anforderungen an den Vollzug drin, dass man also sicherstellen muss, dass bestimmte Regelungen eingehalten werden etc. Und eine AfD-Regierung weigert sich einfach vehement, das durchzusetzen und umzusetzen und so eine Art klimarechtlichen Ungehorsam zu üben und zu sagen, das machen wir nicht. Wenn das jetzt über einen Einzelfall hinausgeht und strukturell wird, dann ist es denkbar, dass der Bund den Bundeszwang zieht, gemeinsam mit dem Bundesrat beispielsweise beschließt, in einem ersten Schritt Weisungen zu erteilen an das Bundesland und zwar direkt an die jeweiligen Behörden, also unter Umgehung des eigentlichen, ich sag mal, Dienstweges, sich direkt an die Spitze der Behörde setzt oder sogar bestimmte Dinge selbst vornimmt, Ersatzvornahme nennen wir Juristinnen und Juristen das, oder schlimmstenfalls, und das ist jetzt wirklich, und ich möchte das in keiner Weise jetzt andeuten, dass das schon in Betracht käme, tatsächlich große Teile der Staatsgewalt übernimmt, also durch einen Beauftragten, der dann also an die Stelle beispielsweise der Landesregierung tritt. Das ist bis dorthin tatsächlich denkbar. Da sind wir wirklich bei weitem nicht angekommen, gar nicht. Und es geht auch nicht darum, Politik, die dem Bund nicht gefällt, zu verhindern. Es geht um strukturell bedeutsame Verfassungsverstöße, die so sanktioniert werden könnten, immer unter sozusagen behutsamer Aufsicht des Bundesrates.
Jetzt jemanden dazu zu bringen, was zu machen, was er eigentlich nicht machen will, das ist die eine Sache. Die andere Frage, die jetzt schon diskutiert wurde, auch schon vor der Wahl, das ist die nach finanziellen Sanktionen. Das hat zum Beispiel der Finanzminister von Baden-Württemberg ins Gespräch gebracht, Daniel Bayers, dann eben sozusagen dem Land Mittel zu streichen oder vielleicht auch an den Länderfinanzausgleich ranzugehen. Würde das Grundgesetz das erlauben?
Also erneut bewegen wir uns da wirklich auf juristischem Neuland. Ich glaube, dass das auch als Weg des Bundeszwanges wahrscheinlich nicht ginge. Und zwar, wenn wir jetzt den Finanzausgleich uns anschauen, dann würde das wahrscheinlich nicht gehen. Ich glaube, dass diese Mittel tatsächlich von einem möglichen Bundeszwang ausgenommen sind. Es geht ja dann eher auch um die Verwendung der Mittel, die da möglicherweise verfassungsfeindlich ist oder verfassungswidrig. Und diese Mittel stehen dem Land schon zu. Und das würde schon auch eine enorme Erschütterung des bundesstaatlichen Gefüges mit sich bringen. Ich glaube nicht, dass das der Artikel 37, also der Bundeszwang, zulässt. Das ist nicht hundertprozentig klar, ob das eine sozusagen Sanktionsmöglichkeit ist. Klar wäre aber in jedem Fall, dass alles andere erstmal ausgeschöpft werden müsste. Und das bedeutet, wir würden erstmal Auseinandersetzungen in Karlsruhe sehen. Wir würden dann vielleicht den Bundeszwang mit einer Weisung sehen, dann vielleicht mit einer Ersatzvornahme, dann vielleicht mit einer staatlichen Übernahme und erst ganz zum Schluss vielleicht auch den Finanzentzug. Aber wirklich, das sind Szenarien, die rein theoretischer Natur sind.
Ja, hypothetisch, rein hypothetisch. Ich glaube, wir können es beliebig steigern, um das vielleicht auch an dieser Stelle hier zu markieren. Das ist ja ein etwas ungewöhnliches Gespräch, das wir führen. Wir würden bei keiner anderen Wahl natürlich.
Also Frau Schulz, wenn ich das sagen darf, mir gefällt das Gespräch sehr gut, denn über diese Dinge theoretisch und verfassungsrechtlich nachzudenken ist ja mein Job. Es heißt aber nicht, dass ich gerne hätte, dass sie auch in der Anwendung dann tatsächlich vorkommen, und wir sind wirklich weit davon weg.
Ganz genau. Ich will mich auch gar nicht rechtfertigen. Wir haben ja auch unsere Gründe, warum wir Sie heute angerufen haben und genau dieses Gespräch gesucht haben. Ich wollte es nur einfach markieren, dass wir natürlich bei keiner anderen Wahl fragen würden, sagt mal, welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier eigentlich? Welche Möglichkeiten hätte der Rechtsstaat, eine frisch gewählte, eine mit starkem Wahlergebnis gewählte Partei auszubremsen? Wenn sich da jetzt Hörerinnen und Hörer bei uns melden, die sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, ihr habt dieses Wahlergebnis mitbekommen, jetzt habt ihr keine andere Idee, als zu diskutieren mit diesem Juraprofessor, wie wir ausgebremst werden können in unserem Wählerwunsch. Das ist überhaupt nicht demokratisch. Was würden Sie da antworten?
Also zunächst würde ich antworten, dass wir das Wort ausbremsen eigentlich gar nicht genutzt haben und auch keine tendenziöses Interview geführt haben, sondern einfach die Möglichkeiten, die generell erstmal zur Verfügung stehen, um demokratische Ordnungen zu schützen. Und dass man solche Debatten führt in einer Situation, in der ja eine Situation offenkundig eintritt, die jedenfalls nicht alltäglich ist, denn eine Partei, die von zahlreichen Landesverfassungsschutzämtern als gesichert rechtsextrem angesehen wird, dass eine solche jetzt mit einer solchen Kraft den Landtag anführt, das ist eine Zäsur, egal wie man dazu steht. Manche würden sie vielleicht als positive Zäsur brandmarken, viele andere vielleicht auch als negative Zäsur, aber es ist eine Zäsur. Und in einer solchen Situation ist es, glaube ich, einfach gut und richtig zu überlegen, was eigentlich jetzt passiert. Wie geht es eigentlich weiter? Wir haben ja das V-Wort, das berühmte, das Verbot der Partei überhaupt nicht adressiert, sondern nur gefragt, was passiert jetzt eigentlich ganz konkret im Landtag? Was passiert ganz konkret bei denkbaren Verfassungsverstößen? Und dass wir die diskutieren, ist ja auch nichts, was wir uns ausdenken oder was ich mir ausgedacht habe, sondern was eben beim Blick in das Parteiprogramm nahe liegt, dass dort einige Bereiche doch jedenfalls mal sehr an der Grenze dessen sind, was wahrscheinlich verfassungsrechtlich erlaubt ist. Und die Frage dann aufzuwerfen, scheint mir fast schon natürlich zu sein.
Und auf dieses V-Wort will ich mit Ihnen jetzt aber doch auch noch zu sprechen kommen, einfach weil es von einem wichtigen CDU-Politiker heute kommt, von dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Er äußert sich so, dass er fordert, es möge jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, und da versuche ich ihn jetzt möglichst sauber zu zitieren. Er sagt, die solle nicht das politisch festgelegte Ziel haben, jetzt ein Verbot zu prüfen, sondern diese Partei auf etwaige Rechtsfolgen zu überprüfen. Aber wir wissen ja, ne, wenn das Wort Verbot vorkommt jetzt in der Äußerung, ist garantiert kein Zufall. Wird diese Diskussion um ein Verbotsverfahren, wie gesagt, Sie haben selbst auch schon mitgemischt, aber sehen Sie, dass die da jetzt neue Dynamik bekommen wird?
Ja, sie bekommt eine neue Dynamik. Bei dem Statement von Herrn Wüst musste ich erstmal überlegen oder erstmal ein großes Fragezeichen machen, weil ich gedacht habe, gibt es nicht schon längst interne solche Debatten und Diskussionen? Ich hoffe sehr, dass solche Fragen schon lange gestellt werden, denn die Frage, ob ein Verbot sinnvoll ist oder nicht, zu dem man wirklich verschiedene Auffassungen haben kann, sowohl pro als auch contra, ist ja eine, die jetzt nicht neu aufs Tableau kommt, sondern schon seit Jahren diskutiert wird. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass das schon gewisse Vorbereitungen gegeben hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass es immer schwieriger wird, dieses Verbotsverfahren natürlich nach solchen Wahlergebnissen noch seriös zu diskutieren, weil natürlich je stärker eine solche Partei wird, politisch, rechtlich nicht, rechtlich ist ein Verbot immer möglich, aber politisch wird es natürlich doch sehr, sehr schwer, das zu begründen jetzt, weil doch der Vorwurf, dass man das im Grunde nur sanktionieren will, weil die jetzt so stark geworden sind, doch sehr nahe liegt. Gleichwohl halte ich es für richtig, darüber weiter nachzudenken. Wir wissen aus Studien und vergleichenden Analysen mit anderen rechtspopulistischen Parteien, dass die AfD eine gewisse Sonderstellung auch innerhalb dieser Gruppe einnimmt. Ihre Radikalisierung hat in den letzten Jahren zugenommen. Ich verweise nur auf den Umstand, dass der Begriff Remigration damals, als er aufkam, quasi zu einem Aufschrei geführt hat in der Bevölkerung, sodass sogar ein Björn Höcke gesagt hat, das heißt doch eigentlich, wir wollen die Deutschen zurückholen. Und ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später im Wahlkampf hat Alice Weidel dann schon gesagt, nee, das ist Remigration, ist schon genau das, was wir damit meinten, und hat damit großen Applaus geerntet. Also wir haben eine Radikalisierung der letzten Jahre, sodass auch die Debatte über ein Verbot immer vor dem Hintergrund der konkret jetzt bestehenden AfD geführt werden muss. Und wer also vor vielleicht 3-4 Jahren noch Bauchschmerzen hatte, weil die Radikalisierung nicht ausgereicht hat, kommt mittlerweile vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis, auch unter Berücksichtigung des Wahlprogramms der AfD in Sachsen-Anhalt. Also auch dort verändert sich die Situation mit der Partei, sodass diese Debatte eigentlich erst dann zu Ende sein wird, wenn es zu einem Verbotsverfahren kommt.
Der Verfassungs- und Staatsrechtler Alexander Thiele, heute hier bei uns im Podcast der Tag. Mit Reflexionen, mit wichtigen Einschätzungen haben Sie sehr herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Mit dem schiefen Turm hat das Ganze nichts zu tun, die Bildungsstudie PISA, vielleicht aber leider mit einer schiefen Ebene. Die deutschen Ergebnisse sind einmal mehr ernüchternd. Rund 6.700 Schülerinnen und Schüler wurden im vergangenen Jahr auf Kompetenzen wie Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. 15-Jährige waren das. Und hier mal der deutsche PISA-Studienleiter Samuel Greif mit der Hauptmessage.
Die Jugendlichen in Deutschland erzielen in Naturwissenschaften, im Lesen und in Mathematik so schlechte Ergebnisse wie noch nie seit Beginn der PISA-Studien.
Die Ergebnisse waren sogar noch mal schlechter als im Jahr 2000, was ja das Jahr des sogenannten PISA-Schocks war.
Besonders besorgniserregend für Deutschland ist der wachsende Anteil an Jugendlichen, die keine ausreichenden Basiskompetenzen erreichen. Das betrifft etwa 1 von 4 in den Naturwissenschaften und 1 von 3 in Lesen und Mathematik. Und gut und gerne 20%, also 1 von 5 Jugendlichen, hat in keinem der 3 genannten Bereiche ausreichende Basiskompetenzen. Und das ist natürlich die Gruppe, die auch besonders gefährdet ist.
Das klingt jetzt natürlich alles nach einem ziemlichen Downer, aber natürlich gibt es auch viele Ideen und natürlich läuft auch nicht überall alles schlecht. Und wir wollen jetzt beides anschauen. Mir zugeschaltet ist Markus Pietsch, Professor für Bildungswissenschaft an der Leuphana-Universität Lüneburg. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was sticht aus Ihrer Sicht bei den Zahlen von heute besonders hervor?
Was hervorsteht, ist, glaube ich, dass man sehen kann, dass die Leistungen nach dem Zwischenhoch im Jahr 2012, 2015 nochmal deutlich abgesackt sind, teilweise knapp unter den OECD-Durchschnitt. Besonders auffällig ist meiner Meinung nach Mathematik, was tatsächlich viel stärker gesunken ist als alles andere. Das sieht man auch international tatsächlich, dass es sinkt, aber nicht so dramatisch wie im deutschsprachigen Raum.
Und wie überraschend ist das?
So wirklich überraschend ist das, glaube ich, nicht. Es hat sich ja schon mal im letzten PISA-Zyklus angedeutet, dass die PISA-Ergebnisse nicht längerfristig gestiegen sind, sondern irgendwann wieder abgesackt sind. Der Trend setzt sich jetzt leider auch durchaus fort.
Und Sie haben es gerade schon angesprochen. Also das ist ja seit 2000, seit dem PISA-Schock, erstmal bergauf gegangen mit den Leistungen, mit den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Und jetzt aber wieder diesen Abfall. Wie ist das denn zu erklären?
Man muss ja ein bisschen gucken, wo man 2000 gestartet ist. 2000 war so das Jahr, wo man die ersten großen Large-Scale-Assessment-Studien durchgeführt hat in Deutschland. Davor gab es dann nochmal TIMSS. Und man hat dann auf einmal gesehen, das Land von Schiller und Goethe ist gar nicht so gut, wie wir immer gedacht haben. Das hat tatsächlich bundesweit dazu geführt, dass sich die KMK zum Beispiel zusammengeschlossen hat und Bildungsstandards verabschiedet hat, Lehrerbildungsstandards und so weiter. Man hat dann angefangen, Reformen umzusetzen, unterschiedlich in den Ländern. Und als man dann gesehen hat, es geht bergauf, hat man anscheinend diese Reform wieder gelassen, auch aus Ressourcengründen zum Teil, aber auch, weil man das Gefühl hatte, jetzt läuft's. Und ja, die Effekte sehen wir jetzt.
Und ist das wirklich richtig schlimm in dem Sinne, dass man sagen würde, also wirklich krasse Basics fehlen Schülerinnen und Schülern viel häufiger, als das früher der Fall war? Oder gibt es noch Überlegungen, dass man sagen könnte, ja, okay, jetzt haben sie vielleicht da in dieser Matheaufgabe das kleine 1x1 in 20 Sekunden langsamer gerechnet als die Finnen, aber dafür können deutsche Schülerinnen und Schüler anderes ganz toll.
Naja, die PISA-Autoren und Autoren sagen ja, die deutschen Schülerinnen und Schüler lesen jetzt ungefähr 2 Jahre schlechter, als nur 2015 der Fall war. Das heißt, jetzt lesen sie auf Klasse 7-Niveau. Das ist natürlich schon dramatisch. Und es gibt ja eine ganze Menge von Studien, die zeigen, was das halt auch bedeutet, mittelfristig, langfristig. Also Jutta Westmann vom IFO hat 2015 schon durchgerechnet, 2018, was das an volkswirtschaftlichen Schaden bedeutet, wenn Kinder in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können. Und hat prognostiziert, der volkswirtschaftliche Schaden bis Ende des Jahrhunderts liegt bei ungefähr 14 Billionen Euro.
Das ist echt eine Ansage. Und lassen Sie uns trotzdem das Bild noch ein bisschen genauer anschauen. Also auf dieses Absinken zu kommen bei den Ergebnissen, da gibt es ja sozusagen zwei Möglichkeiten oder zwei Wege. Sind einfach mehr Schüler als früher schwach heute, sodass sozusagen der Schnitt abgefallen ist? Oder ist es auch so, dass sozusagen die Schülerinnen und Schüler, die Spitzenleistungen erbringen und erbracht haben, dass auch die schwächer werden?
Wir sehen leider beides. Wir sehen tatsächlich so eine Tendenz zur Mitte. Also wir haben Anfang der Jahrtausendwende schon tatsächlich viele RisikoschülerInnen gehabt. Das waren NeuklässlerInnen, die auf dem Niveau von Klasse 4 lesen können. Das waren 20-25%. Man hat sich europaweit vorgenommen, was abzubauen. Das ist nicht geglückt. Was wir jetzt dazu aber noch haben, ist, also wir haben immer noch diese Anteil von RisikoschülerInnen, die teilweise mittlerweile fast bei 30% liegen bundesweit. Hinzu kommt aber auch die Spitzengruppe, die auch abgebaut hat. Das heißt, wir schaffen es irgendwie nicht, die Risikogruppe zu minimieren, schaffen es aber auch nicht mehr, die Leistungsstarken zu fördern. Das heißt, wir haben einfach so eine generelle Tendenz zur Mitte.
Und was würde dagegen jetzt helfen?
Grundsätzlich sieht man ja an den Ländern, in denen es funktioniert, also auch in den Bundesländern, wo es funktioniert, zum Beispiel Bayern oder auch Hamburg, dass das Wichtigste eigentlich Konsistenz und Verlässlichkeit ist. Also all die Systeme, bei denen es ganz gut funktioniert, die haben Visionen entwickelt und versuchen, die langfristig umzusetzen. Man muss dazu ja sagen, Bildungssysteme ändern sich nicht von heute auf morgen. Das dauert halt eine lange Zeit. Da kann man sowas von 20, 25 Jahren durchaus rechnen. Und wenn man das wirklich so angehen will, dann braucht man halt genau solche Visionen und muss die dann Schritt für Schritt umsetzen, egal welche Regierung gerade dran ist. Man muss sowas haben wie einen Schulkonsens, wie er gerade in Bremen abgeschlossen worden ist oder und so weiter und so fort, damit längerfristig Stabilität im System ist und auch Lehrkräfte wissen, was kommt eigentlich als nächstes auf mich zu und damit auch Schülerinnen und Schüler nachhaltig gefördert werden.
Aber ist das überhaupt zu erreichen? Natürlich in einem politischen System, in dem es völlig klar ist, dass es auch immer Wechsel an der Spitze von Regierungen geben muss und natürlich auch Kurskorrekturen. Also da sind dann einige Länder schon Ausnahmen?
Ja, also ich glaube, man muss schon gucken, wo man hin will. Man muss sich gemeinsam einigen, das hat Hamburg ja ganz stark gezeigt. Hamburg hat in den 90er Jahren angefangen, tatsächlich mit Schulvergleichsuntersuchungen. Das war ein großes Hin und Her. Hamburg stand ganz schlecht in irgendwelchen Vergleichsuntersuchungen, auch so in den ersten PISA-Vergleichsuntersuchungen noch da. Es gab dann parteiübergreifende Konsensualentscheidungen. Die Regierung hat ja auch gewechselt von SPD auf CDU, dann auf CDU und FDP, CDU und Grüne, wieder zur SPD. Und alle haben aber durchgehalten, dass sie zum Beispiel das Bildungsmonitoring, die Förderung und so weiter durchhalten. Und die Parteien haben einen Schulfrieden geschlossen. Das heißt, man redet nicht mehr über Schulformen oder Schulsystemreformen, sondern tatsächlich über, was kommt bei den SchülerInnen an. Ich glaube, das funktioniert auf lange Sicht.
Jetzt haben Sie schon ein kleines bisschen gespoilert, denn das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir uns heute für unseren Podcast genau mit Ihnen verabreden wollten, weil wir eben heute auch angesichts dieser Zahlen nicht nur über die Misere sprechen wollten, sondern eben auch genau dahin schauen, wo Dinge auch mal gut liefen oder laufen. Sie haben Hamburg jetzt schon angesprochen, das ist ja eine wirklich interessante Entwicklung, von einem der letzten Plätze im Bundesländervergleich zu jetzt einem der vorderen Plätze, also den Schlüssel zum Erfolg, haben Sie uns den gerade schon erzählt? Oder gibt es da noch einen anderen absoluten Gamechanger, was Hamburg einfach anders macht als andere?
Also ich glaube schon, dass diese langfristige Perspektive das Wichtigste ist, dass man überhaupt gemeinsam eine Vision entwickelt, wo wollen wir eigentlich irgendwann stehen, dass man Sachen auch ermöglicht und auch parteiübergreifend ermöglicht und nicht so viel am Schulsystem rumdoktert, sondern tatsächlich das Geld, was ja auch nicht mehr, also die Ressourcen in schülerinnennahe Maßnahmen steckt. Das hat Hamburg halt tatsächlich gemacht. Dazu kommen natürlich viele Sachen, die daran gekoppelt sind. Daran sind gekoppelt wie ein regelmäßiges Monitoring, Feedback an Lehrpersonen, an Schulen. In Hamburg ist eines der wenigen Bundesländer, wo man halt längsstädtliche Lernstandserhebungen hat und eigentlich immer weiß, was haben Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr dazugelernt. Dazu kommt ganz wichtig, glaube ich, Hamburg hat angefangen, bei den 4,5-Jährigen zu diagnostizieren, wo stehen die eigentlich im Sprachstand? Und entsprechend Fördermaßnahmen für Kinder, die halt nicht so gut sprechen können, verbindlich aufzunehmen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass man sagt, okay, wir fangen schon vor der Schule an und gucken, was brauchen die Kinder, damit sie in der Schule überhaupt eine Chance haben. Die Entkopplung ist jetzt auch teilweise angefangen. Also es gibt einen Sozialindex, Schulen erhalten halt Geld, je nach der sozialen Lage der Schülerschaft zum Beispiel. Das ist nicht so wahnsinnig groß und die Effekte kann man auch gar nicht beziffern, glaube ich. Aber diese Gesamtmaßnahmen, die kohärent an einer Vision ausgerichtet sind. Wir wollen nicht mehr der vorletzte Platz im Ranking sein, sondern wir wollen irgendwo zumindest im Mittelfeld oder oben mitspielen und unseren Schülern eine bessere Zukunft ermöglichen. Ich glaube, das ist wichtig.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es gar nicht unbedingt nur die Frage des Geldes, denn das kann einem natürlich auch sofort einfallen. Lehrkräftemangel, die Frage eben natürlich auch, wie ist der Staat überhaupt, wie schafft er es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein für die Lehrkräfte, die aber ja nun gebraucht werden, die sich die Bundesländer teilweise auch untereinander abjagen. Aber Sie sagen am Ende, diese Vision ist wichtiger als das Geld?
Das Geld ist natürlich auch wichtig. Das Problem wird aber sein, die Ressourcen werden, das kennt man aus anderen Ländern auch, die Ressourcen werden nie reichen für das, was man eigentlich pädagogisch machen wollen würde. Und man muss sich auch nichts vormachen, die Ressourcen werden bundesweit und auch in den Ländern in der Zukunft weniger werden. Das heißt, man muss eine gute Ressourcenallokation betreiben, also in SchülerInnen nahe Maßnahmen. Das heißt natürlich auch politisch, man muss überlegen, welche Sachen, die nett sind, die aber nicht wirklich helfen, können weg und wohin muss das Geld dann gehen? Ich glaube, das ist besonders wichtig, wenn man über die Ressourcen redet.
Was sollten die anderen Länder so schnell wie möglich von Hamburg lernen?
Es ist ja gar nicht so trivial. Die anderen Bundesländer, abgesehen von Bremen und Berlin, sind ja alle tatsächlich größer. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man miteinander redet. Also, dass alle Personen, die an Bildung teilhaben, miteinander ins Gespräch kommen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Das betrifft Ministerien, das betrifft Bildungsminister, Staatssekretäre, Schulleitungen, Lehrpersonen, die Gesellschaft als Ganzes. Die Frage ist ja, wo wollen wir 2040 eigentlich stehen? Wollen wir es einfach so laufen lassen und gucken, was passiert? Oder haben wir eine Vision für gute Schule 2040?
Und was ist gute Schule 2040? Ich muss jetzt doch nochmal rückfragen, denn eigentlich sozusagen diesen No-Brainer im Sinne von, ja, wir wollen natürlich, dass alle möglichst gut lesen, schreiben, rechnen können, mit möglichst guten Basics aus der Schule kommen. Also das ist ja klar. Aber was meint gute Schule darüber hinaus?
Naja, gute Schule meint natürlich auf der einen Seite auf Unwägbarkeiten vorbereitet zu sein, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, dass sie halt in Zukunft mit Unsicherheiten umgehen können, dass wir aber auch die Schülerinnen und Schüler befähigen, aus allen Perspektiven ihre Grundkompetenzen zu erwerben und darauf aufbauen, dann halt ein gutes Leben zu führen. Und die Frage ist natürlich, das muss man halt gesellschaftlich abstimmen. Was können wir als Gesellschaft leisten? Warum machen wir das? Wo wollen wir damit ganz genau hin? Das heißt natürlich, ganz wichtig, schülerinnennahe Maßnahmen. Das Wichtigste ist immer der Unterricht, aber auch die Logistik von Unterricht tatsächlich, also Unterrichtsausfall. Wie gehen wir da zum Beispiel mit um? Oder wie schaffen wir es insbesondere Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien so zu fördern, dass wir das möglichst entkoppeln können. Wo komme ich eigentlich her und wie sind meine Lebenschancen?
Genau, da wollte ich auch noch hin mit Ihnen auf die Rolle der Familien. Das ist ja auch ein Bild, das wir schon lange kennen, dass es eben zum Beispiel in Bayern diesen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen sozusagen Ressourcen und sozialer Lage der Familie und dem Bildungserfolg der Kinder. Was wäre da sozusagen der wichtigste Punkt, den Sie machen wollen?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, da schon vor der Schule anzufangen, bevor das Kind halt in den Brunnen gefallen ist. Also das ist tatsächlich wichtig, dass man relativ frühzeitig anfängt zu diagnostizieren, wo sind die Probleme, welche Fähigkeiten, Befähigungen bringt ein Kind eigentlich mit, um dann zu gucken, wie können wir das gezielt fördern.
Der Bildungswissenschaftler Markus Pietsch heute hier bei uns im Podcast Der Tag. Haben Sie sehr herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und das war der Tag heute am 8. September 2026. Tom Funke war mit im Team, hat mitgeholfen, das alles hier möglich zu machen. Und wie immer freuen wir uns ganz doll, von Ihnen und euch zu hören. Gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de oder wir sind auch per WhatsApp zu erreichen. Die Nummer und alle Koordinaten dazu sind in unseren Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören für heute. Bis bald. Tschüss.